Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Heute zu Gast in Welterbe Hallstatt Sebastian Daniel. Sebastian Daniel lebt und arbeitet im Kulturbereich in der Welterbestätte Regensburg. Er ist Historiker. Er hat einerseits Geschichte studiert, andererseits im Masterstudium Public History und Kulturvermittlung. Und im Zuge dieser Auseinandersetzung ist er auf das Welterbe gestoßen. Der erste Teil dieses Gesprächs ist in der vorangegangenen Episode zu hören.
Um jetzt auf die konkreten Erkenntnisse und Ergebnisse kurz abzuzielen, derjenige Wert, der tatsächlich am häufigsten identifiziert werden konnte, ist der Wert Universalismus, und zwar in seiner Ausprägung bezogen auf die Natur. Da kann man jetzt natürlich sagen, das ist in erster Linie mal zu erwarten gewesen. Also dementsprechend, das bestätigt auch im Grunde nur auch die Thematik, mit der sich auseinandergesetzt wurde. Wenn diese Identifikation nicht eingetreten wäre, dann wären vermutlich die einzelnen Podiumsdiskussionen auch an der grundthematischen Ausrichtung ja fehlgeleitet gewesen. Als zweite Wertausprägung lässt sich die Wertausprägung Tradition definieren. Auch das ist im Rahmen Kulturerbe irgendwo doch ganz, ganz logisch und auch dementsprechend gut, dass dieses festgestellt wurde. Das heißt, wir, nur um das kurz nochmal in einem Satz festhalten zu dürfen, wenn wir uns im thematischen Rahmen Kulturerbe und Klimawandel bewegen, dann ist es ganz gut und richtig, dass die ersten beiden Wertausprägungen, die identifiziert wurden, einerseits Universalismus Natur und andererseits Tradition, das heißt im Sinne von Tradition Erhaltung, definiert wurden. Spannender wird es jetzt dann in den nächsten Punkten. Ja, also wir haben dann eben als nächsten Wertetypus haben wir die Ausprägung Veränderung im Kontext Stimulation. Ja, und dann Selbstbestimmung in Bezug auf das Denken. Das ist ganz interessant, weil dann doch zwei sehr stark progressive Werte in Erscheinung treten, was jetzt nicht unbedingt auch zu erwarten war, wenn man mal ganz ehrlich ist und auch wenn man sich die einzelnen Diskussionsteilnehmenden anschaut. Ja, also wir hatten viele Denkmalschützer auch mit dabei. Das heißt, es war nicht unbedingt zu erwarten, dass rein zahlenmäßig an dritter und vierter Stelle ja so progressive Wertedimensionen dann eben auch vorzufinden sind. Auf der anderen Seite, im direkten Nachgang an diese Werte, haben wir dann eben auch den Wert Sicherheit, und zwar bezogen auf die Gesellschaft, feststellen können. Auf der anderen Seite, direkt anschließend daran, dann eben auch Stimulation in Bezug auf Abwechslung und Herausforderung. Also man sieht, es geht ganz oft auch in die Richtung, ja, man möchte sich selbst bestimmen, man möchte schauen, dass man ja aufgrund äußerer Einflüsse, sei es Regularien im Bereich des Denkmalschutzes, sei es aber auch quasi der äußere Einfluss des Klimawandels, man möchte sich immer noch frei bewegen, man möchte sich selbst bestimmen und man möchte selbstbestimmt auch denken dürfen. Also das heißt, diese progressiven Werte, die hier bei Veränderung und bei Selbstbestimmung definiert wurden, die kommen nicht unbedingt nur, um das ganz klipp und klar zu sagen, beispielsweise von einem Diskussionsteilnehmenden der Diskussion in Regensburg, der sehr stark sich engagiert hat, auch bei Fridays for Future, der bei den Regensburger Grünen auch aktiv war. Nein, sondern die kamen tatsächlich auch oder wurden auch ganz oft festgestellt, ja, bei Nachhaltigkeitsforschern beispielsweise, in der Diskussion in Augsburg zum Beispiel, ja, auch bei Chemikern, bei Technikern, wenn man so möchte. Also das war tatsächlich nicht nur bei Menschen festzustellen, wo man gesagt hat, okay, da ist es zu erwarten, dass progressive Werte kommuniziert werden, sondern wenn man genau gelesen hat, dann waren tatsächlich alle Werte sowohl veränderungsbezogene Werte als auch eher konservativ zu definierende Werte bei allen Personen zu identifizieren?
Ich selbst komme natürlich von meiner Werteskala auch aus dem Bereich des Denkmalschutzes, aber ich lese unser baukulturelles Erbe ja nicht als eine starre Angelegenheit, die es unverändert zu erhalten gilt. Vielleicht, was es meiner Meinung nach zu erhalten gibt, ist die Idee der Veränderbarkeit, der Anpassungsfähigkeit. Und wenn wir uns unsere mittelalterlichen oder noch älteren Gebäude anschauen, die sind ja schon durch verschiedene Klimata gegangen. Also die haben einerseits diese frühmittelalterliche Warmzeit durchgemacht, die haben aber genauso die kleine Eiszeit durchgemacht. Das heißt, und die wurden natürlich entsprechend angepasst. Also wenn ich das jetzt an dem Beispiel der Fensterentwicklung, wie sich das Fenster im Lauf der Jahrhunderte quasi klimatischen Rahmenbedingungen angepasst hat, so ist ja das ein Prozess, der nicht jetzt irgendwann einmal aufhört, sondern weitergeht.
Ich denke, damit haben Sie jetzt einen ganz wichtigen und ganz entscheidenden Aspekt angesprochen. Das ist nämlich ein Paradebeispiel dafür, warum tatsächlich auch bei den radikalsten Denkmalschützern, wenn ich das so formulieren darf, bei uns in Diskussionen auch eben alle Werte, sowohl veränderungsbezogene als auch natürlich die konservativen Werte identifiziert werden konnten. Eben gerade weil dann auch oft gesagt wurde, es ist doch wichtig, unsere Gebäude in dieser historischen und eben auch sehr resilienten Baustruktur und diese Materialien eben zu erhalten, weil sie doch eben gerade klimaresilient sind. Also da lässt man, da an diesem Beispiel kann man sehr gut erkennen, dass hier zwei personale Werte zugrunde liegen. Nämlich auf der einen Seite der Wert der Klimaresilienz, das heißt, ich möchte das Baumaterial erhalten in dieser Form, um eben Nachhaltigkeit zu denken, Nachhaltigkeit zu fördern und quasi auch mich an die Veränderungen des Klimawandels anzupassen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, das Gebäude in seiner Struktur zu erhalten, weil es eben alt ist, weil es eben schon viele Zeitalter durchgemacht hat, weil es einen historischen Wert hat. Das sind zwei verschiedene Argumentationen. Und jetzt kommen wir nämlich, wenn wir uns das immer vor Augen führen, dann kommen wir auf die Frage der Konflikte zurück. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, eine Argumentation zu führen. Einerseits kann ich in der Frage um Erhaltung oder Anpassung unseres baukulturellen Erbes argumentieren, ein Gebäude muss erhalten werden, weil es aufgrund seiner Historizität erhaltenswert ist, aufgrund seiner Tradition. Das heißt, ich kann den Fokus auf die Tradition legen. Andererseits kann ich eben genauso gut argumentieren, ich möchte das Gebäude erhalten, weil es doch gerade klimaresilient ist. Also quasi, ich kann den Fokus auch auf Progressivität, auf Nachhaltigkeit, auf ökologische Aspekte richten. Und das war eben ganz wichtig, das herauszufinden, dass alle Werte, die wir herausgefunden haben, letzten Endes in allen Menschen auch, also in allen Wertesystemen der einzelnen Podiumsdiskussionsteilnehmenden enthalten waren. Und das wäre eben eine Möglichkeit, wie man in verschiedenen Diskussionen, die eben teilweise sehr vehement und sehr, sehr verhärtet auch geführt werden, vermitteln könnte.
Dass ja letztlich dieses Konfliktpotenzial nicht nur zwischen Menschen mit unterschiedlichen Werthaltungen steht, sondern letztlich auch in mir selbst, so mit dem Satz, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust.
Ganz genau so ist es. Und es kommt eben dann eben immer auf die Art und Weise der Argumentation drauf an. Wie kann man beispielsweise, wenn wir jetzt in die Praxis schauen, wie kann man ja auch aus städtepolitischer Hinsicht, wie kann man oder wie muss man vielleicht auch argumentieren, um ja solche Konflikte in der Stadtgesellschaft vielleicht schon im Keim zu ersticken? Auch wenn man natürlich, es geht nicht, ja, da muss ich mich vielleicht selber nochmal revidieren, es geht nicht unbedingt darum, Konflikte im Keim zu ersticken.
Ich wollte eben genau darauf replizieren, weil ich eigentlich davon überzeugt bin, dass man Konflikte nicht unterdrücken kann. Der Versuch, Konflikte zu unterdrücken, das vergleiche ich gern mit einem Druckkochtopf, dem sogenannten Kellermat, wie er in Österreich heißt. Das heißt, wenn man da den Deckel drauf gibt und den Deckel fest verschließt, es steigt einfach der Druck, möglicherweise bis zu diesem Eskalationspunkt, dass dann der Kessel explodiert.
Sie haben natürlich vollkommen recht. Also es geht nicht darum, die Konflikte im Keim zu ersticken. Da muss ich mich in meiner Formulierung definitiv revidieren. Es geht vielmehr darum, wie kann man vielleicht eine Argumentation insofern clever und schlau anlegen, dass man sagt, man provoziert nicht diese klassischen Fronten, die man ja kennt aus vielen Diskussionen um Veränderungsprozesse im städtebaulichen Rahmen, sondern man schaut vielleicht, dass man eine Argumentation sinnvollerweise so anlegt, dass beide Konfliktparteien, die ja ganz wichtig sind in der Argumentation, zusammenfinden können. Also dass man eben nicht schaut oder dass man versucht, immer auch einen Ausweg zu lassen. Oftmals ist es ja so, dass wir erleben das tagtäglich in unseren brennenden gesellschaftlichen Debatten, dass ja auch in politischer Hinsicht vielmals gar keine Auswege mehr gelassen werden. Also in populistischen Argumentationsweisen, da werden Argumente gebracht, die der gegenüberliegenden Seite keine Möglichkeit bieten, dagegen zu argumentieren. Und genau darum würde es gehen, dass man eben schaut, welche Möglichkeiten hat man, einen sinnvollen vielleicht Aushandlungsraum oder auch Konfliktraum im Vorhinein anzulegen. Ja, also das wäre vielleicht richtiger formuliert, als den Konflikt im Keim zu ersticken.
Aber letztlich ging es darum, auch die Meinungskorridore aufzuweiten. Also wenn ich es jetzt global sehe, also ich beobachte, dass einerseits in den letzten Jahren die Meinungskorridore immer enger werden, einerseits, und andererseits, dass quasi im Sinne Habermas der herrschaftsfreie Dialog, dass immer weniger Argument und Sprecher getrennt werden, dass eigentlich sehr oft, wenn irgendjemand etwas sagt, gar nicht mehr so darauf gehorcht wird, was diese Person sagt, sondern dass man Argument und Sprecher immer miteinander verknüpft.
Genau, und ja, wie gesagt, also das war natürlich ein zentrales Anliegen dieser Arbeit, dass man eben zeigt, dass in jeder Person ja ähnliche Dimensionen, ähnliche Wertevorstellungen angelegt sind, nur eben die unterschiedliche hierarchische Anordnung, also die Verteilung jeweils vielleicht differiert, dass man aber natürlich aufgrund der cleveren Argumentation dann durchaus Gemeinsamkeiten feststellen kann und diese dann eben im Bereich der Aushandlungsprozesse in der Praxis durchaus nützlich sein können. Ja.
Das schwingt für mich, also in Ihrem, den von Ihnen gewählten Begriff der cleveren Argumentation, das schwingt für mich Nudging mit. Und ich bin ja kein Freund des Nudging, weil Nudging für mich schon so etwas Bevormundendes hat. Also für mich ist in Nudging ein hierarchisches Gefälle. Oder auch jetzt, wenn man diese Werte, wenn man diese psychologischen Muster erkennt, ist man ja letztlich anderen, die das nicht kennen, überlegen. Und wenn man jetzt quasi aus dieser Position der Überlegenheit agiert, ist ja ein Hierarchiegefälle. Und das ist quasi das, was ich negativ sehe. Was ich positiv sehe, ist die Möglichkeit, durch solchermaßen, wie Sie es jetzt skizziert haben, angelegte Diskussionsräume letztlich Sinnloses aufeinanderprallen und nicht mehr gegenseitig zuhorchen, zu vermeiden, sondern quasi den Blick nach innen zu öffnen, auf die zwei Seelen in meiner Brust zu blicken und quasi, dass ich dadurch die Argumente meines Gegenübers auch besser verstehe und aufnehmen kann.
Genau, also den zweiten Punkt, da sind wir uns absolut d'accord, das war genau ein großes Ziel. Zum ersten vielleicht, wie soll man sagen, es geht tatsächlich weniger darum, dass man diese Erkenntnisse wirklich zum eigenen Vorteil nutzen könnte, weil man muss verstehen, dass Werte nie direkt mit einem Handeln verbunden sind. Also Werte können immer nur ein mögliches Handeln anzeigen. Sie sind aber niemals direkt korrespondierend mit dem menschlichen Verhalten und Handeln. Vielmehr geht es eben, wie gesagt, darum, dass man sich überlegt, welche Werte sind denn überhaupt in diesem Diskursraum Kulturerbe Klimawandel, Kulturerbe Klimazukunft, je nachdem, wie man möchte, aktiv. Welche Werte schwingen hier überhaupt in den verschiedenen Argumentationen der einzelnen, ja, Diskussionsteilnehmenden oder auch Konfliktparteien, je nachdem, wie man möchte, welche Werte schwingen da mit? Und diese Erkenntnis kann man dann einfach in der Hinsicht nutzen, dass man sagt, man ist sich dessen im Vorhinein bewusst und man versucht aufgrund dieses Wissens zu vermitteln, also quasi den Diskurs zu moderieren, aber nicht den Diskurs zu manipulieren.
Ja, das ist entscheidend. Diese Formulierung, mit der kann ich 100% d'accord gehen.
Das freut mich sehr.
Ja, und ich glaube, das ist ja das wirklich jetzt bezogen aufs Welterbe, auf unser baukulturelles Erbe, denke ich, eine ganz, ganz große Herausforderung, diese Diskussionen, diese Konflikte so konstruktiv zu führen, dass für alle das bestmögliche Ergebnis und für alle, meine ich einerseits die beteiligten Individuen, aber im Sinne des Universalismus natürlich auch der Natur.
Also ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, dass man ja diese Diskussionen konstruktiv führt, dass man sie wirklich zielführend gestaltet und dass man eben auch versteht, welchen Wert, und das meine ich jetzt unabhängig von der Wertetheorie, sondern welchen Stellenwert der Mensch denn innerhalb dieses Systems, da muss ich vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, auf den Begriff des Systems Kulturerbe, welchen Stellenwert der Mensch in diesem System hat. Weil tatsächlich ist eine solche Beschäftigung, die wir jetzt angestellt haben, ein solcher Forschungsansatz, überhaupt nur dann möglich, wenn man das Kulturerbe an sich als eben System betrachtet. Das heißt, als ein, wenn man so möchte, Bereich, in dem ganz viele verschiedene Entitäten, Elemente miteinander in Wechselwirkung treten und in dem es eben nicht nur um einen rein objektbasierten Ansatz geht, sondern in dem beispielsweise in der Auseinandersetzung mit dem Kulturerbe wirklich alle verschiedenen Entitäten, der Mensch, alle Stakeholder, die beteiligt sind, alle Prozesse, die sich innerhalb dieses Systems abspielen, also auch politische Entscheidungen, alle Akteure berücksichtigt werden.
Also es geht letztlich um die Synthese zwischen Urbs und Civitas, also der Idee von Stadt, von Bürgertum oder einfach heruntergebrochen um eine Muschel, die einerseits aus der harten Schale und aus dem Lebewesen innen besteht und ein Denkmalbestand, der nur noch eine leere Schale ist, eine leer gewordene Hülle ohne Menschen, ist ja letztlich völlig wertlos.
Mit dem Begriff der Idee der Stadt haben Sie mir als Gräzisten natürlich aus der Seele gesprochen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schöner Begriff, eine ganz schöne Bezeichnung auch für das, was eben da alles eine Rolle spielt. Also, dass es wirklich, um alles geht, was in irgendeiner Weise mit dem Kulturerbe verwoben ist. Also, und da sind eben die Werte auch, die Werte der Menschen, die innerhalb dieses Systems sich bewegen und agieren, von ganz entscheidender Bedeutung. Und tatsächlich macht erst ein solcher systembasierter, systemischer Kulturerbeansatz, Kulturerbebegriff überhaupt erst so eine Beschäftigung mit diesen Werten in diesem Rahmen möglich. Wobei ich aber, wie gesagt, der festen Überzeugung bin, dass es eine ganz entscheidende Auseinandersetzung ist, weil wenn wir nicht verstehen, was den Menschen wichtig ist, dann lässt sich auch nicht, und zwar jetzt wieder nicht im Sinne des Manipulierens, sondern dann lässt sich einfach nicht damit konstruktiv auseinandersetzen.
Ja, das denke ich, das ist wirklich ein sehr schöner Gedanke. Es kommt auf die Menschen an, es kommt auf das tiefe Verstehen der Menschen in der augenblicklichen Zeit, in der augenblicklichen Gesellschaft drauf an und aus diesem tiefen Verständnis heraus einen konstruktiven Dialog zu entwickeln, der letztlich allen dient. Herr Daniel, ich danke Ihnen sehr herzlich für diese tiefen Einblicke in die Werte. Ich habe sehr viel gelernt und ich werde mir von Ihren Ansätzen einiges mitnehmen.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich für das Interesse. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte einigermaßen in dieser kurzen Zeit auch Einblicke in diesen umfangreichen Forschungsprozess liefern. Ich denke, an manchen Stellen kann das gar nicht immer gelingen, aber ich hoffe, dass man trotzdem die Grundidee des Ganzen nachvollziehen konnte. Und ja, wer nun Interesse hat, sich weiter mit der Thematik auseinanderzusetzen, darf sich auch jederzeit gerne bei mir melden und Einblicke in die Masterarbeit bekommen.
Also ich stelle Ihre Adresse in die Shownotes und auch einen Link zu Ihrer Masterarbeit als Download.
Das ließe sich durchaus einrichten. Machen wir gerne.
Das machen wir. Wunderbar. Herzlichen Dank für das Gespräch. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.